Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Können Teenager in den USA ab Sonntag kein TikTok mehr nutzen? Die US-Regierung hat eine Sperre angekündigt. Warum diese App so eine hohe Bedeutung für US-Präsident Donald Trump hat und wie das im derzeitigen Verhandlungsprogramm alles einzuschätzen ist, das ordnen wir gleich ein. Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant eine Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Dazu gleich weitere Informationen. Das Leasingunternehmen Grenke hat sich heute den Fragen der Investoren gestellt zu den Vorwürfen, die einen heftigen Kursverfall binnen weniger Tage ausgelöst hatten. Und wir schauen auf 5 Jahre VW-Diesel-Skandal. Die USA haben angekündigt, dass sie TikTok und WeChat ab Sonntag sperren wollen, wenn es nicht bis dahin einen Verkauf gibt, bei dem TikTok einen amerikanischen Mehrheitseigentümer bekommt. Meine Kollegin Sandra Pfister hat sich mit dem Fall eingehender auseinandergesetzt. Frau Pfister, der Poker geht ja schon einige Tage. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass TikTok ab Sonntag tatsächlich in den USA nicht mehr nutzbar ist?
Ich würde im Moment sagen, nicht besonders hoch. Die Rede ist davon, dass junge Leute, die die App noch nicht haben, dass sie die dann nicht mehr herunterladen können sollen in den App Stores von Apple und von Google. Aber die, die sie schon haben, die können sie weiter benutzen. Es gibt dann keine Updates mehr, aber sie wäre noch benutzbar. Aber selbst wenn Trump sie verbieten würde, dann gibt es eine Übergangsfrist bis Mitte November, bis das Verbot dann tatsächlich in Kraft treten würde. Also im Moment würde ich das so einschätzen, dass eher eine Drohgebärde von Trump, der will Druck machen auf ByteDance, die chinesische Firma hinter TikTok, damit sie den USA weiter entgegenkommen. Denn der eigentliche Dreh dahinter ist, Trump will, dass TikTok ein Unternehmen wird, bei dem die Mehrheit US-Firmen gehört oder einer bestimmten US-Firma.
TikTok ist ja eine App, die sich vor allem an Teenager richtet, die sich dann vor allem Video, Musikschnipsel von anderen Nutzern oder Influencern anschauen. Wieso ist das eigentlich von so hoher Bedeutung für Trump?
Also zum einen ist es wirtschaftlich wichtig, weil TikTok das wertvollste Startup der Welt derzeit ist, das wertvollste Unternehmen, das nicht an der Börse ist. Der tiefere Grund ist aber sein sogenannter Handelskrieg mit China. Er will die USA unabhängiger von chinesischer Technik machen, vor allem von sensibler Technik. Das hat man schon bei Huawei gesehen, die ja nicht am Ausbau des US-amerikanischen 5G-Netzwerkes beteiligt werden dürfen. Hinter all dem steht, dass er amerikanische Konzerne pushen will statt chinesischer. Und das kommt natürlich auch gut im Wahlkampf. Aber er trägt das mit dem Argument vor, er will nicht, dass die chinesische Regierung Zugriff auf Daten von amerikanischen Konsumenten hat, die TikTok benutzen. TikTok sagt, wir haben unsere Daten gar nicht in China gelagert und die chinesische Regierung kann auf die Daten nicht zugreifen, aber er lässt das nicht gelten.
Die amerikanischen Unternehmen, die sich ja für einen Kauf interessieren, das waren zunächst Microsoft zusammen mit Walmart und jetzt zuletzt auch Oracle. Das Entscheidende hier ist, bekommen die den Zugang zum Algorithmus? Wie könnte der Deal denn aussehen, sollte er denn noch zustande kommen?
Also nach dem, was bislang durchgedrungen ist, kriegen sie keinen Zugriff auf den Algorithmus. Anfang der Woche kam die Meldung, Microsoft ist raus aus dem Rennen, Oracle macht es, also der amerikanische Softwarekonzern. Der könnte TikTok gut gebrauchen, um sein Cloud-Geschäft zu vergrößern, denn da ist Amazon und Microsoft ihm weit davon geeilt. Der jetzige Stand ist, Oracle soll also zum Zug kommen, aber ausschließlich die Daten speichern und verwalten. Und auch nur mit einer Minderheitsbeteiligung von 20%. Einen ähnlich kleinen Anteil, muss man sagen, würde wohl auch nach den Gerüchten aus den amerikanischen Zeitungen Walmart kriegen. Wenn man das so zusammenrechnet, dann kommt man auf eine Minderheitenbeteiligung deutlich unter 50%. Also auch wenn der Firmensitz in den USA wäre, auch wenn TikTok einen rein amerikanischen Aufsichtsrat haben sollte, wie das geplant ist, die Mehrheit an TikTok würde immer noch ByteDance gehören, also würde Chinesen gehören. Und das kann Trump nicht passen. Deshalb, und es gibt auch Widerstand bei den Republikanern deswegen dagegen, unter anderem jetzt diese Drohung, Apple und Google anzuweisen, dass sie die TikTok-App abdrehen. Sandra. Allerdings muss man sagen, ist da auch nicht nur ByteDance am Zug, sondern auch die chinesische Regierung, wenn ich das noch kurz anfügen darf. Ja, denn klar. Die hat vor kurzem gesagt, und das zielt auf TikTok ab, wir behalten uns vor, dass wir jeden Deal verbieten können, bei dem künstliche Intelligenz ins Ausland verkauft werden soll und nach jetzigem Stand würde deswegen das Herzstück, das Geschäftsgeheimnis von TikTok eben dieser Algorithmus bei den Chinesen verbleiben.
Sandra Pfister mit Einordnungen zu der Ankündigung der US-Regierung, TikTok ab Sonntag zu sperren. Das ist jetzt mal eine Hausnummer. 96 Milliarden Euro. Wie aus dem Finanzministerium zu hören ist, will Bundesfinanzminister Olaf Scholz im kommenden Jahr in dieser Höhe neue Schulden aufnehmen im Kampf gegen die Corona-Krise. Dieser soll nämlich nicht hinterhergespart werden. Weitere Einzelheiten von Thorsten Huhn.
Damit muss der Finanzminister ein weiteres Mal die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aussetzen. Bereits im laufenden Jahr sind 218 Milliarden Euro Schulden gemacht worden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Das Geld wird eingesetzt, um Firmen und Jobs zu sichern, aber auch um die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und die Sozialversicherungsbeiträge zu finanzieren. Die Schulden sollen von 2026 an bis 2042 zurückgezahlt werden. Von 2022 an will Scholz nur noch geringe neue Schulden aufnehmen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Das Finanzministerium machte aber auch deutlich, dass der Staat mehr Geld braucht, wenn er die Schuldengrenze einhalten soll. Entweder müssen Steuern erhöht oder Ausgaben gekürzt werden. Viel hängt auch davon ab, wie schnell sich die deutsche Wirtschaft wieder erholt.
Berichtet Thorsten Huhn. Um in Zukunft besser für Pandemien, dem Klimawandel oder anderen großen Herausforderungen gewappnet zu sein oder auch, anders betrachtet, nicht durch eine mangelhafte Infrastruktur behindert zu werden, braucht es leistungsfähige Computer, Supercomputer, die in Sekunden mehr als eine Trillion Rechenoperationen ausführen können. Heute hat die EU-Kommission angekündigt, 8 Milliarden Euro in diesen Bereich zu investieren. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union von einem Aufbruch in das digitale Jahrzehnt gesprochen. Soll heißen, die EU soll vor allem digital unabhängiger werden. Eines der Kernanliegen auf dem Weg dorthin, die Nutzung und Entwicklung von Supercomputern. Das sind Computer, die eine extrem hohe Rechenleistung haben und damit anspruchsvolle Aufgaben lösen können. Etwa mit Hilfe von Modellrechnungen in der Klimaforschung Erkenntnisse zum besseren Schutz des Planeten liefern oder im medizinischen Bereich die Ausbreitung von Infektionen prognostizieren und in einem weiteren Schritt Ratschläge geben, wie über Eindämmungsmaßnahmen entschieden werden soll. Das Potenzial von Supercomputern ist dabei nicht nur für die Forschung groß.
Supercomputers, they can support businesses to innovate, to test and to scale up much beyond what we have today.
Supercomputer können viel besser als alles andere zurzeit Unternehmen helfen bei Innovationen oder in Testprozessen sowie beim Ausbau ihrer Geschäftsfelder, sagte EU-Digitalkommissarin Margarete Vestager. Die EU-Kommission will deshalb den Ausbau der Supercomputer-Infrastruktur vorantreiben. Sie schlägt eine neue Verordnung vor, die eine bestehende dazu aktualisieren soll. 2018 war auf diese Weise das gemeinsame europäische Unternehmen EuroHPC gegründet worden. Das bündelt Ressourcen zu den Supercomputern auf europäischer Ebene und verschafft Industrie- und mittelständischen Firmen Zugang zu bestehender europäischer Hochleistungsinfrastruktur. Mit der neuen Verordnung soll der Entwicklung noch mal mehr Schub verliehen werden.
We want to scale up and to continue this ambition in the next multi-annual financial framework with a further total of 8 billion euros to be invested in this digital capacity.
Im nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027 sollen insgesamt 8 Milliarden Euro in die Technologie reingesteckt werden, sagte Vestager. Das digitale Jahrzehnt, in das die EU aufbrechen will, benötigt neben den Supercomputern aber auch eine stärkere Breitbandinfrastruktur. Deswegen hat die Kommission heute eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten veröffentlicht, in der sie zu einem gemeinsamen Konzept für den Aufbau von 5G auffordert. Das Konzept soll bis Ende März 2021 stehen. Die Zeit drängt dabei, denn im Zuge der Corona-Krise habe der Investitionseifer in 5G nachgelassen, sagte Binnenmarktskommissar Thierry Breton.
Il y a une nécessité de reprendre ces investissements, il faut pas prendre de retard.
Deswegen sei es notwendig, die Investitionen wieder anzukurbeln. Es gebe keine Zeit zu verlieren. Wir müssen dafür sorgen, dass alle zu dem 5G-Netz Zugang haben werden, so Breton. Kernforderungen der Kommission sind, zu klären, wie die Kosten zum Netzaufbau gesenkt werden können und wie der Aufbau selbst beschleunigt werden kann.
Die EU-Kommission will Supercomputer und 5G vorantreiben, Paul Vorreiter berichtete. Der Name Bankia ist vielleicht noch in Erinnerung im Zusammenhang mit der Verstaatlichung infolge fauler Immobilienkredite. Die spanische Regierung musste viel Steuergeld in das Bankhaus pumpen, um Bankia, das nur wenige Jahre zuvor aus einer Fusion mehrerer Geldhäuser entstanden war, zu retten. Jetzt wird der Name aus der spanischen Bankenwelt verschwinden. Bankia und CaixaBank fusionieren. Es ist der größte Zusammenschluss in diesem Sektor seit Jahrzehnten und es entsteht die größte Bank Spaniens. Oliver Neuroth ordnet das ein.
Spaniens Bankenwelt bekommt einen neuen Marktführer. CaixaBank, bisher die Nummer 3, und Bankia, das viertgrößte Geldhaus, verschmelzen. In Zahlen ausgedrückt, die neue Großbank hat eine Bilanzsumme von 664 Milliarden Euro, beschäftigt etwa 51.000 Mitarbeiter und hat 7.000 Filialen. Doch Gewerkschaften befürchten, dass es dabei nicht bleiben wird. Fusionen hätten immer auch etwas mit Kürzungen zu tun, sagt José María Martínez vom spanischen Gewerkschaftsbund CCOO im Sender TVE. Er geht davon aus, dass jede vierte Geschäftsstelle geschlossen werden könnte und der Kunde davon Nachteile hat. Klar, es gibt Doppelstrukturen. Doch wir dürfen nicht vergessen, hier geht es um den Geschäftskontakt zwischen Menschen. Das Privatkundengeschäft dürfe nicht noch weiter ins Internet verlagert werden, so der Gewerkschaftssprecher. Analysten rechnen dagegen vor, dass die neue Großbank 1 Milliarde Euro sparen könnte, wenn sie knapp 2000 Filialen aufgibt und dass sie dadurch konkurrenzfähiger auf dem Markt wird. Wirtschaftsprofessor José María Oquean sagt, die Bank senke ihre Fixkosten und werde solventer. Er nennt die Fusion daher den richtigen Schritt. CaixaBank und Bankia formulieren ihr Ziel so: Man wolle gemeinsam den Herausforderungen der Corona-Krise trotzen. In Wirklichkeit bleibe ihnen bei der aktuellen Lage kaum etwas anderes übrig, als zu fusionieren, sagt Manuel Romera, Professor für Finanzwesen an der IE Business School in Madrid. Immerhin, so seine Prognose, habe auch der Kunde etwas vom Zusammengehen der Banken. Bei so einer Fusion gewinnen wir alle. Wichtig ist doch, dass Banken gut aufgestellt sind im weltweiten Finanzsystem. Eine solche Fusion ist außerdem notwendig. Diese Banken gehen zusammen, weil sie alleine nicht mehr lange überleben würden. Denn vor dem Hintergrund der unsicheren Wirtschaftslage und den niedrigen Zinsen könnten nur noch Großbanken nennenswerte Gewinne erwirtschaften. Und Erfolgsnachrichten kann vor allem Bankia gebrauchen. Ihr Image in Spanien ist mehr als angekratzt, musste sie 2012 vom Staat vor dem Zusammenbruch gerettet werden. 22 Milliarden Euro an Steuergeld war dafür nötig. Bankia war im Zuge der Immobilienkrise in schwere Probleme geraten, als sich zeigte, dass die Bank auf unzähligen faulen Krediten saß. Doch ihr Name verschwindet nun. Die neue Großbank soll CaixaBank heißen und ihren Sitz in Valencia haben, so wie die bisherige CaixaBank auch. Zweitgrößter Aktionär der neuen Großbank wird der spanische Staat sein. Daher bleibt abzuwarten, wie hoch die Kürzungen tatsächlich ausfallen. Denn Massenentlassungen könnte die spanische Regierung in der aktuellen Krise den Menschen wohl kaum verkaufen.
Oliver Neuroth. Der Fall des Leasingunternehmens Grenke, das nicht nur Leasing, sondern auch Bankgeschäfte betreibt, ist noch mit vielen Fragezeichen versehen. Begonnen hat alles mit Vorwürfen der Investorengruppe Viceroy, hinter der der britische Börsenspekulant Fraser Perring steckt. Unter anderem einer der Vorwürfe Bilanzbetrug. Heute hat Grenke sich den Fragen von Investoren gestellt. Inwieweit dabei diese Vorwürfe entkräftet werden konnten, berichtet Mischa Erhardt.
Die ausführliche Stellungnahme von Grenke auf die Vorwürfe des Shortsellers Fraser Perring kam am Nachmittag um 3:04. Zusammen mit einer Einladung zu einer telefonischen Pressekonferenz 4 Minuten später. Keine Zeit also, sich ernsthaft mit dem 5-seitigen Dokument von Grenke als detaillierte Antwort auf die Vorwürfe des Investors auseinanderzusetzen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir sehr unvorbereitet von dieser Situation betroffen wurden und als Mittelständler schlichtweg auf eine solche Situation nur unzureichend vorbereitet waren,
sagte die Vorstandsvorsitzende der Grenke AG, Antje Leminski, als sie gleich zu Beginn der Fragerunde auf dieses Problem angesprochen wurde. Jedenfalls versucht Grenke in dem Dokument, die verschiedenen Vorwürfe abzuarbeiten und als unbegründet darzustellen. Das Franchise-System, bei dem der Konzern über eine Beteiligungsgesellschaft in Österreich Geschäfte in Auslandsmärkten aufbaut und diese dann später oft in den Konzern zurückkauft, sei transparent und nachvollziehbar und blähe die Bilanz nicht auf. Die Liquiditätssituation des Unternehmens sei stark, die Geldwäscheprävention funktioniere einwandfrei und das Geschäftsmodell habe sich über Jahre erprobt und als stabil erwiesen. Kurz:
Wir weisen alle erhobenen Anschuldigungen als unbegründet zurück. Lassen Sie es mich also auf den Punkt bringen. Ich sage es ganz deutlich: Wir sind ehrbare Kaufleute und wir verwehren uns gegen jeglichen Vergleich mit Wirecard.
Allerdings bleiben nach dem heutigen Nachmittag noch viele Fragen offen, meint Markus Schön vom Vermögensverwalter Schön & Co.
Die Antworten sind ziemlich oberflächlich. Es fehlt einfach komplett das Detailwissen, um letztendlich die Vorwürfe zu entkräften. Und es fehlen vor allen Dingen auch wirklich substanzielle Nachweise dafür.
Grenke will offenbar ein paar Nachweise noch liefern. Das brauche aber ein wenig Zeit. Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen jedenfalls will das Unternehmen nun ein Sondergutachten anfertigen lassen. Allerdings machen das die Wirtschaftsprüfer der KPMG, die ohnehin seit 3 Jahren die Grenke-Bilanz prüfen. Damit diese Sonderprüfung schnell über die Bühne gehen könne, habe man sich dafür entschieden. Noch steht nicht fest, ob Grenke rechtliche Schritte gegen die Investmentgesellschaft Viceroy von Fraser Perring einleiten wird. Diese Entscheidung werde in der kommenden Woche getroffen. Die Geschichte wird das Unternehmen voraussichtlich also noch eine Weile beschäftigen. Zeit genug vielleicht, zumindest an der Kommunikationsstrategie noch etwas zu feilen.
Ja, die Kommunikation ist einfach desaströs. Letztendlich bleibt die Reihenfolge, wie überhaupt berichtet wurde, ganz seltsam. Gestern kam der Versuch der Entkräftung relativ harmloser Vorwürfe. Heute wurde dann gegen die substanziellen Vorwürfe etwas veröffentlicht. Aber die Frage ist schlicht und ergreifend, was ist tatsächlich dran und wie will man tatsächlich diese Vorwürfe wirklich entkräften?
Diese Frage stellt der Vermögensverwalter Markus Schön im Beitrag von Mischa Erhardt zum Fall des Leasingunternehmens Grenke. Heute vor 5 Jahren begann, was sich zum größten Skandal in der deutschen Automobilindustrie entwickelt hat. Und es begann mit dieser Meldung.
Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
So klang es damals in der Meldung, die etwa in der Mitte der 20 Uhr Tagesschau verkündet wurde. Der Skandal kostet den VW-Konzern in der Folge Milliarden, ist immer noch nicht abgeschlossen und auch weitere Hersteller gerieten in den Sog. Und nicht zuletzt beschäftigt das Thema auch die Politik bis heute. Wie steht Volkswagen 5 Jahre danach heute da? Unser Landeskorrespondent Alexander Budde ist dem nachgegangen.
So sauber, wie der VW-Konzern seinen Kunden in den USA in einer massiven Werbekampagne vorgaukelte, waren seine Dieselautos nicht. VW erreichte die Zulassung nur mit Hilfe einer Software, die auf dem Prüfstand den Testmodus erkannte. Im realen Straßenbetrieb bliesen die Fahrzeuge ein Vielfaches mehr gesundheitsgefährdende Stickoxide in die Luft als gesetzlich erlaubt. Ihr schmutziges Geheimnis stritten die Wolfsburger lange ab, obwohl Wissenschaftler und Umweltorganisationen bereits 2014 eindeutige Testergebnisse präsentierten. Längst war da auch die US-Umweltbehörde dem Betrug auf der Spur. Zermürbt von den Ausflüchten der Konzernvertreter machte die EPA am 18. September 2015 auch die drohenden Milliardenstrafen öffentlich bekannt. Erst 4 Tage später warnte der VW-Konzern seine Aktionäre vor einem Gewinneinbruch. Strafzahlungen, Prozesskosten, Vergleiche mit Kunden und Händlern, Justiz und Behörden, vorwiegend in den USA. Rund 30 Milliarden Euro hat der Abgasbetrug den VW-Konzern bisher gekostet. Und noch immer stehen Rechnungen aus, sagt Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB.
Ich würde schon davon ausgehen, dass durch andere Länder, durch die Anlegerprozesse auch möglicherweise nochmal 5 bis 10 Milliarden an Kosten obendrauf kommen.
Kürzlich bescheinigte der von den US-Behörden installierte Aufseher Larry Thompson, dem Konzern aus dem Skandal um den Einbau illegaler Abschalteinrichtungen gelernt zu haben. Das Zertifikat sei ein Meilenstein, aber nicht das Ende, sagt Hiltrud Werner. Was die VW-Vorständin seit Jahren umtreibt, ist die Frage, wie sich die Regelverstöße auf allen Ebenen des Weltkonzerns über Jahre hinweg entwickeln konnten. Es brauche Aufklärung und Sensibilisierung, damit die Kulturoffensive bei Volkswagen Fahrt aufnimmt, sagt Werner. Denn jeder Skandal habe seine eigene Geschichte.
Der kann ausbrechen im Einkaufsressort oder im Vertriebsressort, Finanzmanipulation, alle möglichen unterschiedlichen Themen. Und wir haben gesagt von Anfang an, wir müssen in die Köpfe aller Menschen bei Volkswagen, aus dem einfachen Grund, weil wir einen zweiten Skandal nicht überstehen werden.
Rechtskonformes Handeln zahlt auf die Rendite ein. Davon ist Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, schon länger überzeugt. Zwar verständigten sich beide Seiten im Frühjahr auf einen Vergleich. VW zahlte rund 240.000 VW-Kunden eine Entschädigung und Müllers Verband zog darauf seine Musterfeststellungsklage gegen das Unternehmen zurück. Und doch, so Müller, sei ein Großteil der 2,5 Millionen Geschädigten allein in Deutschland nun leer ausgegangen.
Selbst wenn wir die bisherigen Individualverfahren dazu nehmen, sind wir vielleicht gerade mal bei einem Zehntel der Betroffenen, die individuell oder durch unsere Sammelklage jetzt eine Entschädigung bekommen.
Inmitten der größten Krise haben VW-Lenker Müller und sein Nachfolger Diess den größten Wandel in der Konzerngeschichte ausgerufen. Bis 2022 sollen mehr als 1 Million Elektroautos vom Band rollen. VWs Kaltstart in die Zukunft kommt spät, sagt Autoanalyst Schwope, aber...
Bei VW ist es so, dass der Kunde scheinbar sehr schnell verziehen hat. Das Verrückte ist, dass VW trotz dieser Kosten von 30 Milliarden wirklich das Geld für Investitionen in die Zukunft noch hat.
Der Autoanalyst Frank Schwope im Beitrag von Alexander Budde. Die Dieselaffäre und der Technologiewandel weg vom Verbrennungsmotor, das eine hat ja auch das andere beeinflusst, das sind Themen, die die deutsche Automobilbranche gerade schwer beschäftigen. Sollte die Branche in Deutschland dadurch im internationalen Wettbewerb ihre bedeutende Stellung verlieren, wäre das fatal. Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, sagt im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Ich würde mal sagen, Deutschland kann sich nicht ohne diese so wichtige Industrie aufstellen. Also sozialversicherungspflichtige, tarifliche Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe, in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern und so weiter sind der Kern des deutschen Arbeitsmarktes. Damit kann man eine Familie ernähren, auch wenn man Arbeitnehmer ist, der alleine verdient. Und ohne diese Arbeitsplätze gehören zum sozialen Inventar der Bundesrepublik Deutschland. Man muss alles tun, sie zu retten.
Detlef Scheele, das ganze Interview hören Sie am Sonntag um 11.05 Uhr bei uns im Programm. Und diese Einschätzung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit nehmen wir jetzt mit in den Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie steht es denn heute, 5 Jahre nach Beginn des Dieselskandals, um die Automobilwerte?
Es ist eine Branche in einem tiefgreifenden Umbruch. Dieser Dieselskandal hat wirklich einen Stein ins Rollen gebracht. Aber das ist es ja nicht alleine. Es ist eben angesprochen worden schon, äußere Rahmenbedingungen verändern sich. Neue Antriebsarten spielen jetzt auf einmal eine Rolle. Zulieferer und Hersteller stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Ja, und was man schon sagen kann, die Branche nimmt diese Herausforderungen wirklich an. Es gibt zwar Stellenstreichungen in großem Stile, da stehen Werke auf der Kippe, aber vielleicht steht die Branche in ein paar Jahren anders da. Vielleicht hat sie eine ganz andere Bedeutung, macht mit anderen Produkten, mit anderen Angeboten von sich reden. Das zumindest hofft man auch hier an der Börse. Autoaktien heute Verlierer, VW-Papiere 3,5% im Minus. Bei Daimler, bei BMW ist das Minus nicht ganz so groß. Aber wenn wir auf den Zulieferer Continental schauen, auch diese Aktien 3,5% tiefer.
Das Leasingunternehmen Grenke hat sich den Fragen von Investoren heute gestellt. Konnten denn Bedenken auch der Anleger ausgeräumt werden?
Also an der Börse kommen die Äußerungen des Vorstandes zunächst wirklich gut an. Die Papiere im MDAX gelistet, ja, da sehen wir heute allerdings keinen klaren Trend. Die Aktien jetzt noch 4% im Minus. Sie sind immer noch weit, weit entfernt von dem Niveau, das sie vor der Leerverkäuferattacke hatten. Das Kapitel ist auch noch nicht abgeschlossen. In der kommenden Woche soll ja entschieden werden, ob und gegebenenfalls welche rechtlichen Schritte gegen die Investorengruppe eingeleitet werden sollen.
Rocket Internet will ganz aus der Börse aussteigen. Nächste Woche ist die außerordentliche Hauptversammlung dazu. Was macht das denn mit der Aktie?
Ein leichtes Plus, ja, an der Börse gelistet zu sein, sich Geld von Finanzinvestoren zu beschaffen, das klingt ja erst einmal verlockend. An der Börse gelistet zu sein, ist aber auch mit Auflagen, mit Pflichten verbunden. Die Unternehmen müssen sich in die Geschäftsbücher schauen lassen, sie müssen Erfolge liefern. Analysten können auch mal sehr unangenehme Fragen stellen, sie können Druck machen und man darf halt auch nicht vergessen, es gibt durchaus mittlerweile auch andere Möglichkeiten, sich Kapital zu beschaffen, auch günstig Kapital zu beschaffen. Rocket Internet will nun nach 6 Jahren nach dem Börsengang sich von der Börse wieder verabschieden, verspricht sich davon geringere Kosten, hofft auf mehr unternehmerische Freiheit. Das Unternehmen hat heute auch Quartalszahlen präsentiert. Im ersten Quartal, da stand ein Fehlbetrag von 12 Millionen Euro in den Büchern. Wie gesagt, die Aktien im MDAX leicht im Plus im Moment.
Schauen wir an der Stelle auf den Gesamtmarkt.
Ja, heute ist Hexensabbat, ein Tag, an dem Wetten auf Aktien und Indizes fällig werden. Das ist ein Tag, an dem große Investoren versuchen, die Kurse in die eine oder andere für sie günstige Richtung zu bringen. Das heißt, es gibt wirklich Kursbewegungen, für die es keine so rechte Erklärung gibt. Der DAX gibt jetzt kurz vor Handelsschluss seine Tagesgewinne wieder ab, fällt auf 13.158 Punkte.
Und zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
Der Euro verteuert sich auf 1,1861 $, die Umlaufrendite von -0,48 auf -0,5% gesunken und die Feinunze Gold wird mit $1,954,15 gehandelt.
Der Blick auf das heutige Börsengeschehen von Claudia Werle, ganz herzlichen Dank. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.